Willkommen bei dem deutschsprachigen Disney-Lokana-Podcast von Mäusen und Bären. Wir tauschen uns jede Woche über alle Entwicklungen zum neuen TCG von Ravensburger aus und berichten von unseren Eindrücken. Das ist Episode Nummer 2 und ich, Typhoon, bin hier mit Daniel. Und ja, jetzt kann die Folge schon anfangen.
Hallo Typhoon.
Daniel, was hast du diese Woche in deinem Hobby gemacht?
Was ich diese Woche gemacht habe? Also erstmal einen wunderschönen Podcast mit dir zusammengedreht am Donnerstag, der natürlich am Freitag schon auf YouTube war und natürlich alle Leute sich den angucken konnten bzw. anhören. Und natürlich wie immer freitagsabends bei uns im Battle Bear viel gedraftet, viel gespielt, Liga hat angefangen. Es war ein super Erlebnis. Unsere Liga-Poster sind voll tatsächlich. Da passen 25 Spieler drauf. Wir haben zwei Poster bekommen. Und somit sind wir 50 Leute aktuell in unserer Disney-Lokana-Liga. Und kommt vorbei, meldet euch an. Es macht super viel Spaß.
Typhoon. Ja, ist da überhaupt noch Platz auf dem Poster? Oder?
Ich habe schon tatsächlich angefragt, ob ich ein weiteres Poster bekommen kann bei Ravensburger. Ich habe leider noch keine Rückmeldung bekommen. Ich muss da, glaube ich, ein bisschen...
Sonst müssen wir mal zum Copyshop oder so.
Ja, vermutlich.
Und das Ding da auch nochmal ausdrucken.
So irgendwas in diese Richtung müssen wir uns was überlegen, weil 50 Leute ist schon viel.
Das ist heftig. Wir können ja mal als Vergleichswert die Zahlen von den anderen Kartenspielen rausgeben. Wie viele Leute kommen denn freitags zu so einem Friday Night Magic?
Wir waren tatsächlich am Freitag auch einige Magic-Spieler, weil da war zufälligerweise auch das Pre-Release eines neuen Sets, von daher waren es viele. Aber so viele Spieler hatten wir im Magic-Bereich schon sehr, sehr lange nicht mehr, wie jetzt Lokana unlockt, sag ich mal. Ne? Also es ist ein super Spiel, es macht unheimlich viel Spaß. Merkt man auch an den Leuten, die Bock drauf haben, einfach vorbeizukommen und zu spielen. Also ich kann es
ja
wieder sagen.
Also ich finde, das ist auch der beste Beweis gegen all diejenigen, die sagen, ja, die Leute, die sind da jetzt nur drin wegen den hohen Preisen und dem Hype und was weiß ich was, aber 50 Leute in der Liga bei einem komplett neuen Spiel, das zeigt ja schon, was für ein Spielwert in Lokana steckt.
Ja, also bin ich voll auf deiner Seite, das ist vollkommen richtig und auch siehst du halt viele, viele, viele Familien. Das ist ja das, was wir am Anfang schon gesagt haben und vermutet haben, dass Ravensburger es geschafft hat, jung und alt an einen Tisch zu setzen. Und das hat, wie gesagt, Disney Lokana einfach zusammen verbunden und es funktioniert einfach sehr, sehr gut. Ne? Das freut mich immer wieder sehr zu sehen, dass auch viele Familien jetzt ein Hobby gefunden haben, wo sie sich quasi einfach auslassen können und ihre Streitigkeiten mehr oder weniger darüber schlichten.
Gut, solange sonst nichts im Laden passiert, ist ja alles in Ordnung, ja, dass da kein Familientrama ausbricht.
Oh, ich hoffe nicht. Das passiert hoffentlich dann nicht im Laden, sondern zu Hause am Küchentisch. Aber was ich noch sagen wollte, ist tatsächlich, dass diese Woche morgens immer 2 bis 3 Spieler da waren, die gesucht haben oder die nach Ligapartnern gesucht haben. Ne? Also es ist auch interessant zu sehen, dass die Leute unter der Woche sich treffen wollen, um dieses Kartenspiel zu spielen.
Also ohne festen Termin, die sind einfach vorbeigelaufen.
Genau, die sind einfach, die haben sich über WhatsApp quasi zusammengefunden und haben gesagt, ey, hast du Zeit, ein bisschen zu datteln? Der andere sagt, jo, und dann sind die plötzlich mal 2, 3, 4 Leute, die da sitzen und das morgens um 10:30 oder 10:30, 11:30 war es eher.
Ich muss zugeben, ich habe diese Woche leider gar nicht gespielt. Ich spiele erst morgen wieder. Morgen bin ich wieder draften. Aber es kribbelt schon in den Fingern. Und ich habe auch, wie du eben gesagt hast, noch jemand aus der Familie dazu bekommen, auch mit Lokana anzufangen. Meine Schwester wird morgen mit uns draften. Und davor kann ich ihr erstmal innerhalb von 5 Minuten alle Regeln erklären, weil das Spiel ist wirklich super einfach zu erlernen. Und dann habe ich auch mal das Vergnügen, mit jemandem aus der Familie endlich mein TCG-Hobby teilen zu können.
Das ist doch super schön. Also gerade vor allem, ich hoffe nur, dass die Beziehung zu deiner Schwester dann nicht kaputt geht dadurch. Weil es kommt ja schon häufiger vor, dass die Geschwister sich dann gekränkt fühlen, dass der, bist du der Ältere oder der Jüngere? Das weiß ich gar nicht.
Ja, ich bin der Ältere.
Ja gut, okay, dann ist es okay, wenn der größere Bruder besser ist als die Schwester. Aber es ist trotzdem schön. Also man verbindet sich quasi dadurch und hat ein gemeinsames Hobby und dann kann man gemeinsam dieses Hobby ausleben, sag ich mal. Typhoon. Aber unabhängig von dem Ganzen, dass die Leute vorbeikommen und spielen, ist doch noch einiges passiert. Und zwar der Freitag, nachdem wir unsere Podcast-Folge aufgenommen haben, hat Card Market quasi Disney Lokana in seinen Pool mit aufgenommen.
Ja, also der Freitag, der 1.9. war nicht nur der Tag, an dem es auf Card Market rausgekommen ist, es ist natürlich der offizielle Verkaufsstart gewesen. Ja, es gab es dann in vielen Läden. Bei Battleberg gab es natürlich alles schon 2 Wochen vorher, aber der 1.9., ich glaube, das kann man sich im Kalender so ein bisschen festhalten, war halt der Release-Tag von Disney Locana. Und dann kam es auch zu Card Market und alle, die Card Market noch nicht kennen, ja, wir erwähnen das die ganze Zeit so beiläufig, Card Market ist quasi das eBay für Sammelkarten in Europa. Das ist eine deutsche Firma und die bietet einfach eine Plattform, in der Leute untereinander ihre Karten verkaufen können. Und das Coole daran ist, dass es da eben nicht nur professionelle Händler gibt, die ihre Karten verkaufen, sondern auch ganz normale Spieler und Sammler, die Karten gegen andere Karten wieder eintauschen, indem sie sie verkaufen und dann mit dem Guthaben nochmal neue Karten kaufen. Also es umgeht halt dieses ewige Tauschproblem, dass man genau die eine Karte sucht, aber der andere die andere Karte nicht sucht und dann kommt kein Tausch zustande, ja. Da wird halt das dunkle Mittelalter übersprungen und man hat direkt ein Geldsystem, mit dem man sich Karten kaufen und verkaufen kann. Und ja, ist auf jeden Fall das Nonplusultra im TCG-Bereich, egal bei welchem Spiel. Und auch bei Locana wird man sich, wenn es um Kartenpreise geht oder wenn man sich auch einfach mal die Karten für sein Deck besorgen will, ohne massig Booster zu öffnen oder in irgendwelchen Gruppen nach Tauschanfragen zu suchen, wird sich wahrscheinlich auf cardmarket.com beziehen. Und ja, das wollten wir einfach mal erklärt haben.
Genau. Natürlich wollen wir jetzt auch in diesem Atemzug ein bisschen über die Preise sprechen, beziehungsweise konkrete Preise können wir natürlich tagesaktuell nennen. Die ändern sich täglich, stündlich tatsächlich. Aber wir können ja mal über die Staples, sage ich mal, und die Enchanted auf jeden Fall sprechen, wie sich die Preisentwicklung da gestaltet hat in der letzten Woche und wie wir vielleicht vermuten können, wie sich diese entwickelt, wenn du möchtest.
Also, ich glaube, wir kommen nicht drum herum, bei der Elsa anzufangen in Enchanted.
Ja, die Enchanted Elsa.
Die war ja beim Release von Locana, gab es sie für 300 € online zu kaufen auf irgendwelchen Aktionsplattformen oder auf Card Market. Das ist jetzt Geschichte. Die Karte ist bei sage und schreibe 600 € und das ist schon ein bisschen unüblich. Also, es gibt in vielen anderen TCGs keine Karten aus dem aktuellsten Set, die so teuer sind. Also das ist
Ja,
wirklich besonders.
erwartet haben wir das nicht, um ehrlich zu sein. War aber ein bisschen vorherzusehen, weil Elsa, glaube ich, die beste Karte Chapter 1. Die Enchanted-Version natürlich wunderschön, super selten. Und ja, 600 € ist schon viel, viel Geld, ne? Also ich hätte sie gerne vorher gekauft, bevor sie auf Card Market kam. Jetzt haben wir den Salat und jetzt müssen wir gucken, dass wir die Karte für unser Masterset tatsächlich noch relativ hoffentlich günstiger erreichen können. Aber 600 € ist schon eine Hausnummer, ne? Aber ja, ich würde auch tendenziell sagen, dass Elsa vermutlich nicht unbedingt im Preis nach unten geht, weil die Verfügbarkeit der Ware ja sowieso knapp ist. Und ich glaube, dass sie sogar noch viel teurer werden wird. Jetzt in absehbarer Zeit.
Und als Vorwort, also wenn wir hier über Kartenpreise sprechen oder auch mal spekulieren, wird die noch hochgehen, wird die wieder runtergehen? Das ist natürlich immer nur genauso in die Luft geschossen wie bei jedem anderen auch. Ja, das ist jetzt keine Beratung, dass ihr euch die Karten kaufen sollt, aber wir wollen einfach unsere Eindrücke teilen, unsere Ideen dazu teilen und vielleicht auch mal zwei, drei Sätze dazu sagen, warum wir denken, dass eine Karte im Preis steigen könnte oder fallen könnte. Weil wir da schon ziemlich viel Erfahrung aus anderen TCGs mitbringen.
Sehr
Ja,
guter
aber zu
Einwand.
Elsa muss ich sagen, also das hat mich wirklich überrascht, dass sie sich im Preis einfach so verdoppelt. Klar, man kann nach Amerika schauen, wo die Kartenpreise bei Disney Locana aktuell sehr, sehr viel höher sind. Also auch bei den Karten, die eher günstiger im Preis sind, sind die amerikanischen Kartenpreise um 20, 30% höher. Aber das ist schon enorm. Und das sieht auch nicht besser aus, wenn man im europäischen Ausland nach Alternativen sucht. Also sowohl die französischen Karten als auch die englischen Karten sind sogar noch höher, was den Preispunkt angeht. Also in Deutschland haben wir schon die beste Warenverfügbarkeit in ganz Europa. Und dennoch gibt es so wertvolle Karten bereits im ersten Set. Und ich finde, das ist einfach ein Statement, das halt Nachfrage besteht an den Karten, weil sonst würden die Preise nicht so weit hochgehen. Wenn man sich den Graphen anschaut, das kann man bei Cardmarket übrigens auch, da sieht man die ganzen einzelnen Durchschnittsverkaufswerte von den Tagen, an denen sich die Karte verkauft hat. Und das purzelt halt einfach um 50 bis 100 Euro jeden Tag in die Höhe, bis es eben bei diesen 600 Euro ist. Das ist Wahnsinn.
Das hat sich mehr oder so entwickelt. Der günstigste Verkauf am 6.9.2023 war 549 Euro und 6 Cent. Allerdings sehen wir da nicht die Sprache. Ne, also man kann in dem Graphen leider nicht erkennen, in welcher Sprache die Karte verkauft worden ist oder in welchem Zustand. Wir können nur sagen, für welchen Preis. Und 549,06 Euro war es am 6. Sind wir gespannt, ob sie am 7. verkauft wird und wenn ja, für welchen Preis.
Du hast gerade gesagt, du sammelst ein Masterset. Was ist das denn?
Ein Masterset ist quasi jede Karte einmal zu besitzen. Und wir haben sogar gesagt, okay, wir wollen ein vollständiges Masterset. Bedeutet, wir haben jede Karte nicht nur in Normal, sondern auch in Foil. Also bedeutet, wir haben einen Binder, der ist 406 Karten groß und mit jeder Karte einmal versehen, plus die 12 Enchanted. Und wir sind nicht mehr so ganz weit davon entfernt, diesen zu komplettieren. Und den werden wir natürlich euch auch noch präsentieren, irgendwann, wenn es soweit ist. Aber
gemacht, was heißt gemacht. Denn wir? Wer macht das denn mit dir?
Also wir sind zu dritt, Aaron, Danny und ich.
Ah, die drei Bärenbrüder vereint.
Die drei Bären. Ja, das ist, richtig.
Ist eine coole Mission.
Sind die Bärenbrüder von Disney? Ich weiß es gar nicht.
Also wir wollen jetzt keine IP verletzen, ich sag einfach mal nein.
Gut, besser ist das. Bevor wir irgendwas Falsches sagen und es am Ende nicht stimmt. Ja, die Elsa ist die teuerste Enchanted. Die teuerste Karte im Set. Aber über die zweitteuerste Karte, die Tinkerbell in Enchanted, müssen wir auch noch zwei, drei Worte verlieren, weil ich glaube, die hat es verdient, darüber gesprochen zu werden. Ich habe nicht erwartet, dass das die zweiteuerste Karte wird unter den Enchanted, um ehrlich zu sein. Ich habe die Bälle ein bisschen besser vermutet, aber auch wenn man die Meta jetzt mal betrachtet, ist halt Stahl sehr dominant und die Nase weiß in jedem Stahldeck gesetzt und somit verdient der Platz 2, würde ich sagen.
Genau, wir hatten die Tinkerbell schon letzte Woche erwähnt, als wir über die stärksten Karten aus jeder Farbe gesprochen haben. Da ging es noch um den Draft, welche Karten man sozusagen blind immer in sein Deck nehmen würde, wenn man das erste Booster-Pack öffnet. Und die Tinkerbell, die ist einfach extrem spielstark. Ja, die kommt aufs Feld, die verteilt Schaden, die kann geschiftet werden. Das heißt, die kann über eine andere Tinkerbell gelegt werden und somit früher ins Spiel kommen als in Runde 6. Und ja, ist einfach eine super Karte. Ich finde, das Artwork trägt auch dazu bei. Also die Enchanted-Version von der Tinkerbell sieht einfach sehr episch aus. Mit dem Himmel und dem kleinen Schiffchen, das sie in der Hand hält. Aber diese Kombination aus Artwork, Spielstark und selbst die günstige Version, also die normale Nicht-Enchanted-Version, ist ja schon relativ teuer. Und alles zusammen sorgt, glaube ich, einfach dafür, dass die Tinkerbell an Platz 2 bleiben wird. Also ich sehe jetzt nicht die Bell teurer werden, weil die Bell aktuell nicht die gleiche Relevanz im Spiel hat wie Tinkerbell.
Da hast du vollkommen recht. Also ich glaube, die Tinkerbell spielt in Stahl viel, viel mehr Rolle wie die Bell in Saphir. Da sind wir uns wahrscheinlich sehr einig. Natürlich, wie gesagt, tagesaktuell. Wir haben heute den 7. September 2023. Das kann sich alles wieder ändern. Das kann natürlich morgen, wenn ihr den Podcast hört oder seht, je nachdem, wahrscheinlich eher hören, kann es wieder anders sein. Das ist alles eine tagesaktuelle Platzierung der Preise. Und ja, Naseweiß ist für mich wirklich, also die Stil spielt in Stahl einfach so eine große Rolle, dass sie verdient auf Platz 2 ist und wahrscheinlich und hoffe ich für die Karte auch bleibt. Ob sie zukünftig immer noch so Relevanz im Spiel haben wird, glaube ich auch. Also ich glaube auch mit Z2 wird sich da nicht viel ändern, weil Naseweiß macht Dinge, die sehr, sehr gut sind. Also sie pinkt einen Schaden und macht die ganzen Lilos zum Beispiel im Aggro-Matchup immer tot. Zusätzlich macht sie nochmal 2, wenn sie in der Herausforderung einen Charakter zerstört oder banished. Was bedeutet, dass du weiterhin nochmal zwei Schaden pingen kannst, was auch gut gegen Evasive ist, mehr oder weniger, weil du kannst sie nicht angreifen, aber du kannst sie tot pingen. Und das macht Stahl schon sehr, sehr gut. Und gerade Naseweiß, also wenn sie geschiftet reinkommt, kann sie direkt angreifen und somit ein Ziel wegnehmen. und dann kannst du wieder 2 Schaden verschießen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr starke Karte. Wird auch vermutlich in jedem Stahldeck gespielt, wenn man Stahl benutzt. Und somit eigentlich auch nicht wegzudenken. Das zeigt auch der Preis, der eigentlich nur in Anführungszeichen Super Rare Karte von der Nase weiß, der auch bereits bei über 10 Euro liegt.
So, jetzt haben wir die ganze Zeit über Kartenpreise gesprochen, irgendwelche enormen Summen. Braucht man denn die Enchanted Card, wenn man einfach nur spielen will?
Ich antworte mal aus meiner Sicht und sage, nein, braucht man nicht. Aus einer anderen Sicht würde ich sagen, ja, weil du willst ja schon irgendwo zeigen, hey, mein Deck, was ich spiele, hat die höchste Rarität. Ich meine, du kennst ja die ganzen High-Rarity-Decks aus Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel. Und dann brauchst du das. Das Spiel geht keinen Weg dran vorbei.
Ja, ich finde, weil wir mit dem Podcast ja auch Einsteiger in die TCG-Welt ansprechen wollen, können wir das einfach mal so ein bisschen sagen, wie es wirklich ist. Ihr benötigt keine teuersten, nicht immer die teuerste Version einer Karte, um einfach auf ein Ladenturnier zu fahren. Ja, niemand wird euch abfällig anschauen, wenn ihr die günstigste Version einer Karte habt. Das ist, glaube ich, sogar eher normal, ja. Die meisten Leute kommen so aufs Endturnier. Und die meisten Spieler haben vermutlich auch nur 1 oder 2 von diesen Enchanted-Karten in ihrer gesamten Sammlung, weil sie die vielleicht selber gezogen haben oder weil es ein Charakter ist, der ihnen besonders gut gefällt und das jemand jetzt wirklich wie ihr drei zu dritt, die in einem Kartenladen arbeiten, dann sich so ein Masterset mit allen Enchant-Karten zusammenstellt, ist ja wirklich die Ausnahme. Oder wie erlebst du das bei euch im Laden? Also suchen die Leute wirklich aktiv danach?
Nein, also die meisten, die natürlich bei uns die Enchanted ziehen wollen, die relativ zügig wieder loswerden, weil es halt wirklich viel Geld aktuell ist. Und zusätzlich wollen halt auch viele die Enchanted, die sie gezogen haben, tatsächlich auch graden lassen und sie einfach zu Hause hinstellen, weil es einfach so ein schönes, ich meine, du stellst es ins Regal und guckst dir die Karte immer wieder an und denkst dir, boah, die ist richtig cool, die möchte ich einfach nicht spielen, ja, und daher kommt entweder Grading oder halt in den Bindern spielt immer die erste Rolle, aber dann gibt's auch Kandidaten, die sagen, hey, ich brauche für mein Deck noch 4 Enchanted Elsas und da denkt man sich, okay, kauf dir doch ein Haus, hast du mehr davon. Oder ein Auto.
Ja, also das ist tatsächlich nicht unüblich in der TCG-Sphäre, dass da Leute mit einem Deck auftreten, das so viel wert ist wie ein Kleinwagen. Aber das sind nicht unbedingt die erfolgreichsten Spieler. Also da würde ich sogar sagen, gibt es gar keine Korrelation. Das ist durch die Bank durchmischt. Also es gibt sehr gute Spieler, die spielen alles in High Rare. Es gibt auch sehr gute Spieler, die spielen alles so günstig wie möglich und auch umgekehrt.
Also dann ganz kurz vorweg muss ich dann leider sagen, Aaron, du bist ein guter
TCG-Spieler.
Du bist ein guter TCG-Spieler.
Aaron und ich haben Streit. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann freitagsabends nicht mehr nach Kaiserslautern.
Nee, solltest du nicht tun. Weil tatsächlich die Person, über die ich rede, ist der Aaron. Und der Aaron spielt Amethyst und Saphir. Und will natürlich die Elsas, der ist komplett High-Rarity-Spieler, ne? Also der hat in Weiß ein Deck, das komplett aus SPs besteht. Das ist quasi die unterschriebene Karte, das Pendant zu Enchanted. Die Karten kosten teilweise 4-stellig. Und Aaron ist so ein Mensch, der braucht die alle. Weil
da wird direkt ein Feindbild geschaffen, dieser mysteriöse Aaron, von dem alle sprechen. Ja, der taucht sogar auf den Battleplay-Videos auf.
Richtig, genau. Und Aaron ist halt so ein Typ, ne? Der hat auch gesagt, okay, ich brauche Enchanted Elsas 4 Stück und er braucht auch Enchanted Aladdins 4 Stück. Und ich weiß auch, dass Aaron das machen wird. Eines Tages wird er mit einem voll Enchanted Deck spielen, was halt geht, ne? Also ausfeulen ist ja schon sowieso das oberste Ding, ne? Also alles, was er nicht voll spielen kann, ist er sehr traurig darüber. Und ja, es wird ein ausgeblinktes Deck sein. Es ist Aaron.
Wobei das ja bei Glorcana echt cool ist, dass es jede Karte auch in einer Vollvariante gibt. Das gibt es ja bei vielen anderen Spielen nicht. Also bei vielen anderen Spielen muss man manche Karten einfach in unholographisch, in tristem Aufdruck spielen. Aber bei Glorcana hat man ja wirklich die Möglichkeit, jede noch so schlechte Karte auch in der Vollversion zu spielen.
Ja, das macht es auch mega attraktiv finde ich, für die Sammler, weil ich sag mal, eine Legende in Foil ist halt auch ziemlich viel wert, in Anführungszeichen. Und auch relativ selten. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Foil-Legenden selbst gezogen, um ehrlich zu sein. Die sind schon rar. Und das ist, glaube ich, sehr attraktiv für einen Sammler, würde ich sagen. Ich bin jetzt nicht der Sammler. Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare oder in die Bemerkung schreiben hier von dem Podcast oder von dem Video, was die Sammler dazu sagen. Aber ich glaube, so eine Foil Rapunzel ist schon was Besonderes. Oder eine Foil Elsa.
Ja, was man, glaube ich, so von außen, von sehr Makrosperspektive dazu sagen muss, ist, dadurch, dass es diese teuren Foil-Karten gibt, sind die normalen Versionen viel günstiger. Also man muss das ja einfach nur ein bisschen mathematisch runterbrechen. Wenn man so ein Display für 140 Euro kauft oder 145, keine Ahnung, was die UVP ist, ungefähr da, und die Karten öffnet, je mehr dieser teuren Karten dabei sind, desto mehr Wert zieht man aus diesem Display raus und desto günstiger können die nicht so begehrten Karten eben sein. Und deswegen kann man sich, wenn man sagt, ich will alles in Nicht-Foil spielen, eigentlich relativ günstig ein Deck zusammenstellen, mit dem man dann seine Liga spielt, beziehungsweise man fängt mit sowieso erstmal mit den Starter-Decks an, aber kriegt dann relativ schnell die Karten, die man viermal spielen will, viermal zusammen. Und wenn man da Abstriche macht, sage ich mal, und einfach alles unglitzernd spielt, kann man sich ja mal bei denen bedanken, die so viel Geld dafür ausgeben, für die anderen Karten.
Dass die all die normalen Preise dann so billig werden, ja.
Genau, dadurch, dass es teure Karten gibt, gibt es auch günstige Karten. Das also ist, hängt ja voneinander ab.
Müssen wir mal ganz eindeutig sagen, danke Aaron, dass du High Rarity spielst und machst die Preise billiger.
Aaron rettet die Budget-Spieler.
Sehr gut. Das ist
die nächste Schlagzeile.
Das wird die Schlagzeile. Das wird
der Episodentitel.
Ja, Aaron rettet die Budget-Spieler. So, viel
über Kartenpreise gesprochen, oder?
Viel über
was anderes.
Viel über die Kartenpreise der Enchante gesprochen. Ich will nur ganz kurz eins anbrechen, die Kartenpreise der Staples. Und was
ist denn für dich so die Staple-Karte in dem Spiel? Also günstig, aber gut.
Günstig, was ist denn günstig?
Alles unter 5 Euro.
Alles unter 5. Jetzt muss ich gucken, jetzt wird es schwierig. Lass mal gucken. Seid bereit. Also der rote Mass Removal.
Die ist gut, ja. Das schwarze Loch, wie man es
genau,
aus anderen Loch. TCGs kennt.
Oder Maui.
Ja, das sind beides sehr gute Karten. Mhm. Die wird man, wenn man die Farben spielt, auf jeden Fall im Deck haben.
Das Problem war jetzt, es waren zwei rote Karten, verdammt. Ja, ansonsten alle Commons und Uncommons, ganz klar. Aber von den Rares, alles was besser als Rares, ist es seid bereit und tatsächlich Maui. Für das, dass es zwei Rares sind, sind die trotzdem bei ungefähr so 5 Euro, würde ich jetzt sagen, so im Schnitt. Was ich ein bisschen krass finde, um ehrlich zu sein, ist, dass die Lilo es geschafft hat, sich auf 10 Euro hoch zu pushen. Aber Lilo wird wahrscheinlich auch in jedem Ember-Deck gespielt aktuell. Viermal.
Also, ich bin noch nicht alle Statistiken durchgegangen, wie viele Rares es in dem Set überhaupt gibt und so weiter. Für die, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, unten auf der Karte sind, in der Mitte unten auf der Karte ist ein Symbol drauf. Das zeigt an, wie selten die Karte ist. Es gibt nämlich in jedem Booster-Pack eine bestimmte Anzahl von Common-Karten, das sind die sehr häufigen. Dann Uncommons, die sind da immer noch häufig und dann geht es halt immer so weiter mit Rare, Super Rare, Legendary und dann am Schluss Enchanted. Und die Rares heißen zwar Rare, aber eigentlich sind die nicht so rare. Ja, eigentlich sind die nicht so selten. Deswegen ist es richtig komisch, dass die Lilo bei 10 Euro sitzt.
Ja, also die ist teurer wie Legendenkarten. War aber zu vermuten, um ehrlich zu sein, dass der Gantu jetzt keine 10-Euro-Karte wird. Haben wir alle gewusst.
Ja, aber meiner Meinung nach zeigt das auch eine Sache, und zwar, dass Leute eher nach spielstarken Karten gehen und nicht nach seltenen Karten.
Ganz genau. Das ist zeigt aber auch, dass Lorcana vermutlich ein sehr spielerlastiges Spiel sein wird und nicht das Sammelaspekt im Vordergrund steht. Das ist ja umgekehrt wie bei Pokémon zum Beispiel. Da sind Glurak-Karten, ja, die selten sind und schön, teurer als eine Karte, die gut ist. Das ist für einen Spieler vielleicht nicht so schön, aber für einen Sammler, der einfach nur die Sammlung komplettieren will, umso besser, weil einen Lido ziehst du häufiger wie einen Ganto und ein Ganto ist billiger.
Das heißt nicht so schön. Also für die Spieler heißt das ja erstmal, dass es einfach eine florierende Spieler-Community gibt. Also bei Locana wird man aktuell in Deutschland in jedem Spieleladen eine Community treffen, die mit einem spielen möchte.
Das ist korrekt.
Kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, dass das bei anderen Kartenspielen nicht immer der Fall ist. Ja, wenn man in vielen Läden, in Battle Bear ist das natürlich anders, aber in vielen Läden kriegt man keine Pokémon-Liga zustande. Da gibt es viele Sammler, da gibt es gute Spiel- und Tauschtage, wo Leute einfach sich treffen, um Karten zu tauschen. Aber diese Pokémon-Liga, wo man wirklich mit einem Deck, wo man Zeit und Mühe reingesteckt hat, gegeneinander spielt, das kommt oft nicht zusammen. Aber bei Locana, wenn das wirklich jetzt so spielergetrieben wird, ist das meiner Meinung nach das beste Anzeichen dafür, dass es sich wirklich lohnt, die Regeln zu lernen, bisschen Hirnschmalz reinzustecken, sich ein Deck zu bauen und dann auch wirklich dran zu bleiben. Weil das Spiel scheint nicht so ganz einfach zu sein. Also man muss da ja auch ein bisschen Zeit investieren, bis man es drauf hat.
Das stimmt allerdings. Jetzt möchte ich nur ganz kurz was dich dir eine private oder eine persönliche Frage stellen. Mhm. Was glaubst du von deinem Knowledge, also von deinem Wissen der Karten aktuell, ist die günstigste Super Rare? Was glaubst du?
Boah, also ich weiß nicht, welche Karten alle Super Rare sind, da müsste ich raten. Wenn ich die Liste vor mir hätte, könnte ich es wahrscheinlich sagen. Also ich sortiere mal nach alphabetisch und dann Super Rare, dann sehe ich alle vor mir.
Total unerwartet für mich, um ehrlich zu sein. Total unerwartet. Weil eine Uncommon tatsächlich teurer ist als diese Karte. Also die Uncommon, die
also teuer. Ich finde den Tamator nicht so gut. Ich glaube, der Tamator wird günstig sein.
Der Tamator ist günstig, ja. Wo ist denn der Tamator? Der Tamator ist es nicht in dem Fall. Es ist tatsächlich Mulan. Mulan ist die günstigste Super Rare.
Liegt das daran, dass die Mulan auch im Starterdeck war?
Ist sie gar nicht.
Ist sie nicht?
Nein.
Okay, dann ist das komisch, weil so schlecht ist Mulan eigentlich nicht.
Hab ich auch gedacht, dass Mulan nicht so schlecht ist. Oder hab ich so gefühlt, weil Mulan eigentlich, der Effekt vom Effekt her finde ich die super. Ich finde zum Beispiel Marshmallow viel schlechter. Er liegt, ist ungefähr gleich. Aber Mulan als schlechteste Super Rare vom Preis, tagesaktuell, ne? 7.9.
Vor allem, weil das auch ein hier Main Character ist.
Ja, und vor allem, weil.
Der hätte ich auch aber.
Also super krass. Wobei, wenn man natürlich auf die Karte selbst drauf geht, hat sich das heute schon wieder geändert, ne? Der letzte Verkauf wäre für 19 Cent, ja. Und mittlerweile ist er bei 40 Cent, also ist Marshmallow doch viel schlechter. Das ist okay. Dann nehme ich alles zurück und Mulan, du bist eine super Karte. Gut. aber ja, die Uncommon, über die ich gesprochen habe, ist die kleine Elsa, die was resten kann. Die liegt ungefähr bei 50 Cent und ist die teuerste Uncommon im Spiel und ist tatsächlich teurer wie manch andere Rare-Karten. War aber auf eine gewisse Art und Weise zu erwarten, weil die Elsa wird viel gespielt, glaube ich. Ist auch eine spielstarke Karte. Das Wegresten macht schon viel. Und da gibt es wesentlich schlechtere Rares als die. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, sehr viel über Kartenpreise gesprochen und Card-Market und die Entwicklung der Karten. Da würde ich einfach sagen, als Vorschlag, wir schauen da jede Woche mal rein und sagen, wenn irgendwelche Karten ganz krass gespiked bzw. nach unten gedroppt sind.
Tja, also das hier soll jetzt kein Aktien-Podcast werden oder so, aber immer wenn was Besonderes bei den Kartenpreisen abgeht, werden wir darüber sprechen, weil das meistens ein Indikator dafür ist, dass irgendwas anderes passiert ist. Also Kartenpreise gehen jetzt nicht ohne Grund hoch und runter. Meistens gab es dann irgendwelche News oder irgendwelche Decks, die hervorgekommen sind und so weiter. Und bei der Lido können wir das ja auch sagen. Also die Lido, wenn man sich die Karte anguckt, die sieht zwar cool aus, aber das liegt nicht am Artwork, dass die Karte so teuer ist. Das ist einfach die beste Karte für Eintinte, die es gibt.
Ja, neben der. Vor allem ist das Lustige an der ganzen Geschichte, die Lilo kostet 1 und Tinte und questet für 2. Die tintet für 2. Sie questet für 2. Ist in Bernstein. Vermutlich ist der beste One-Drop. Wenn man jetzt direkt einen Vergleich zu Malefiz hat, die kostet auch 1. Questet für 2, ist aber Amethyst. Die kostet nur 3 Euro.
Warum? Das liegt an diesem Lilo und Stitch Deck, das man gemeinsam spielt. Viele der guten Stitch-Karten sind eben auch gelb.
Ich würde sagen, fast richtig.
Wie bitte?
Ich würde sagen, fast richtig. Ich glaube, der Grund dazu ist der Protective Cup Simba, der für 2 hinterherkommt und schützt die. Weißt du, die Kombo?
Ja, genau.
Du legst für
1. Ja, ich meine, das ist die Kombo im Spiel. Das ist die beste Abfolge von 2 Karten, die man hintereinander spielen kann.
Und das ist, glaube ich, mit Abstand der Grund, warum das so sein muss. Also es gibt für mich keinen anderen Grund. Warum soll die Malefiz so viel weniger wert sein, wie das Lilo, die dasselbe macht? Außer der Grund.
Da können wir aber auch gerade darüber reden. Was machst du oder was ist der beste Konter dagegen, dass dein Gegner in der ersten Runde Lido ausspielt und in der zweiten Runde den Simba hinterherlegt? Wie kann man das überhaupt kontern?
Also kontern kannst du das nur, wenn du Turn 1 dann einen in Stahl Captain Hook dazu legst. Weil du genau weißt, dass Turn 2 der Simba kommen muss und der Captain Hook tötet ja den Simba. Und dann hast du den anderen One-Drop, einen One-Drop quasi frei für die Lilo. Also du musst gegen die Lilo, gegen das Aggro musst du einen One-Drop dazu spielen. Das ist dann der Captain Hook oder irgendwas anderes. Also es muss der Captain Hook sein. Und dann Turn 2 einen anderen One-Drop, damit du spätestens nach 2x Questen die Lilo töten kannst. Na, das ist so, glaube ich, das Einzige, was du dagegen tun kannst. Oder du gibst dem Simba irgendwie Evasive, aber das kostet einfach zu viel Zeit.
Das müssen wir auch erklären. Das ist nämlich ein Ruling, das viele wahrscheinlich nicht kennen werden. Also der Simba, nochmal zur Wiederholung, der ist Bodyguard. Der beschützt andere Charaktere davor, dass sie herausgefordert werden können, solange er selber auf dem Spielfeld ist.
Genau.
Und aber das, was der Daniel gerade gesagt hat, ja, klar.
Genau, und zwar liegt das daran, dass an dem Können, ne, und sobald der Simba durch eine Nase weiß, die sagt, wenn sie ins Spiel kommt, darf man einen Charakter wendig machen, wird der Simba auch wendig und dann ist er nicht mehr angreifbar für alle Charaktere, was bedeutet, du kannst mit einem nicht wendigen Charakter dann einen anderen Charakter angreifen, weil du den Wendigen nicht angreifen kannst. Bedeutet, ist der Simba wendig, kannst du die Lilo angreifen, weil dein Charakter es nicht kann, weil er selbst nicht wendig ist. Und somit kannst du den Ganzen ein bisschen umspielen und die Lilo dadurch töten.
Ja, und die anderen guten Konter gegen die Lilo sind ja das, was wir eben schon gemeint haben, mit diesem Flächenschaden, wenn man beispielsweise Tinkerbell ausspielt. Klar.
Also das ist natürlich die Tinkerbell, einen Fire the Cannons, also Feuer die Kanonen würde ich da drauf nutzen. Alles, um einfach direkt die Lilo wegzubekommen. Aber in der Kombination ist der einzige richtige Gegner für den Simba ist der Captain Hook oder der Erik. Der Erik ist sogar noch ein Ticken besser, kostet aber ein Mana mehr. Also natürlich, wenn man gegen Ember spielt, ist es immer so, dass die Lilo into Simba gespielt wird, zu meistens 70%. Und da brauchst du eine Antwort. Ansonsten questet die mindestens 3 Mal und das ist schon 6 Punkte, sind schon mehr als ein Viertel des Spiels. Also ziemlich schwierig. Muss man ein bisschen aufpassen, die Aggro-Decks sind sehr, sehr gern gesehen. Simba und Lilo sind einfach ein unschlagbares Trio. Trio, sage ich, Duo, natürlich.
Ja, das ist auf jeden Fall eine harte Nuss zu knacken. Und die 70% hören sich ein bisschen viel an, wobei ich jetzt aus dem Kopf heraus nicht sagen könnte, wie viel es sind, weil sich durch das Mulligan die Wahrscheinlichkeiten nicht wirklich mit Yu-Gi-Oh! Vergleichen lassen. Also bei Yu-Gi-Oh! Spielt man halt 40 Karten mit 3 als Playset. Hier sind es 60 mit 4. Dadurch ändern sich die Wahrscheinlichkeiten. Aber durch den Mulligan ändern sich die Wahrscheinlichkeiten, dass man genau die Kartenkombination auf der Starthand hat, eben noch mehr. Und da könnte es wirklich sein, dass es möglich ist.
Also es fühlt sich
wahrscheinlich.
Es fühlt sich für mich, wenn ich dagegen spiele, immer so an, als wäre das quasi 100%.
Du zählst ja auch nie die Spiele, in denen sie das nicht haben.
Spiel ich quasi selbst mit dem Deck, ist es so 0? Ja, aber wie du sagst, ne, man zählt natürlich die Spiele, wo es passiert. Wo es nicht passiert, gar nicht mit. Von daher kriegst du das auch so gar nicht mit. Aber ja, es fühlt sich häufiger an, als es wirklich
ist. Es ist auf jeden Fall aktuell the most iconic Duo in Lokana.
Ja, da gibt es auch unendlich viele Memes mittlerweile dazu. Es ist super lustig eigentlich. Aber ja, Lilo und Simba in Kombination mit Stitch, ne? Ihr wisst Bescheid, liebe Zuhörer. Ja, Typhoon. Jetzt haben wir wirklich sehr ausführlich über die ganzen Karten gesprochen. Auch das ist super Duo, Lilo und Simba. Es wurde was announced, beziehungsweise etwas geleakt, was dann von Ravensburger bestätigt wurde.
Ja, ganz schnell. Also, Chapter 2, haben wir ja schon gesagt, kommt Ende November in die Organized Play Stores, also auch zum Battle Bear, aber kommt auch im Dezember dann wirklich auf den Markt. Und jetzt ist ein bisschen mehr dazu bekannt geworden, was denn so da drin sein wird. Also, wir haben es ja schon vermutet, dass Disney ganz viele Franchises mit ins Kartenspiel bringt, beziehungsweise Ravensburger viele Disney-Franchises mit reinbringt, und die nächsten wurden jetzt quasi schon angekündigt. Und da haben wir jemanden gesehen, den wir eigentlich ganz gut kennen, das ist ein Artgenosse, Winnie der Pooh-Bär.
Ja, wir bekommen Bären ins Spiel. Bären ist super. Also, Winnie der Pooh tritt dem Spiel bei, und zwar lag es daran, dass wohl ein französischer Shop hat wohl die Accessories, die das Zubehör in den Online-Shop gestellt mit vollständigem Namen, und natürlich kann man daran erkennen, welche Charaktere ins Spiel mitkommen, weil es war ja beim ersten Set schon so, dass wenn wir einen Hook-Deckbox haben, haben wir auch einen Hook im Kartenset. Es war eine Winnie-Pooh-Sleeve oder sowas. Und somit können wir deuten, dass Winnie-Pooh dem Kartenspiel beitritt im Chapter 2. Und Vermutung von meiner Seite aus, dass auch die weiteren Winnie-Pooh bzw. 100 Morgenwald-Charaktere wie Ferkel, wie Eule, wie Rabbit und so weiter dem Spiel folgen werden, weil einen Ticker haben wir ja schon.
Ja, ich finde, das ist eine coole Neuerung. Ich denke, Winnie-Pooh wird auch nochmal ganz andere Generationen ansprechen als manche von den neueren Disney-Welten.
Also ich freue mich ja mega auf IA. IA der Esel.
Ja, also je nachdem, was der Effekt sein wird, wird es da auch extrem viel Meme-Potenzial geben beim IA.
Also, ja, vor allem hat der 100 Morgenwald durch die ganzen Charaktere tatsächlich immer die Möglichkeit zu sagen, dass die fast alle evasive sein werden, beziehungsweise wendig. Wenn du mal da mal guckst, ne, du hast eine Eule, die fliegt. Du hast einen Rabbit, der relativ schnell ist. Der einzige, der nicht evasive sein darf, ist Winnie selbst, weil es ist ein Winnie Pooh. Du hast einen Ferkel aus der Serie, das an Luftballons durch die Gegend geflogen ist. Warum soll das nicht auch evasive sein? Tigger ist ja selbst evasive. Ja, also 100 Morgenwald, ich würde mich so mega freuen, wenn die alle mit ins Spiel integriert werden. Und ich hoffe, dass Winnie Pooh wirklich eine gute und spielbare Karte wird, weil ja, wir Bären müssen zusammenhalten.
Ist so. Also alle haben bald die Bären-Sleeves und die Bären-Deckbox.
Oh ja, fühle ich. Jeder Battle-Bär muss mit Winnie Pooh-Sleeves spielen und Deckboxen und Matten und allem.
Ja, Matten heißt es ja nicht unbedingt, weil bei Chapter 1 waren die Matten-Charaktere ja auch abweichend von den Deckboxen.
Und stimmt, tatsächlich. Das ist richtig. Ja, so, und die für die neuere Generation hat sich Ravensburger natürlich auch was überlegt. Ne? Also es ist nicht Encanto geworden, es ist nicht nach Frozen nicht Encanto geworden, sondern es ist was anderes geworden. Auch ein sehr, sehr schöner Film, meiner Meinung nach. Also hast du ihn schon gesehen? Vermutlich nicht, weil du hast noch...
Nee, ich wusste eben nicht mal, was ein Raya ist, aber ja, genau. Mittlerweile weiß ich's.
Es wurde geleakt, dass Sisu wohl auf eine Deckbox auch kommt, und Sisu ist der Drache von Raya, und somit kommt auch Raya and the Last Dragon ins Lorcana-Universum dazu, und wir können uns auf Raya-Karten bzw. Sisu-Karten freuen. Und das ist, glaube ich, das spricht dann die neue Generation wieder an. Ne? Raya war auch ein wunderschöner Film. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, Raya. Raya kommt dazu. Der zweite.
Da muss man sich ja schon fast hier das Disney Plus Abo abschließen, damit man auf dem Laufenden bleiben kann.
Ja, hast du es nicht getan? Ich dachte, das ist
ich
so.
Ich hab's noch nicht.
Ich hab gedacht, das ist der Grund, wieso wir den Podcast hier machen. Dass du Disney Plus Abo
vorher. Ich mag das Kartenspiel.
Hey. Na gut, du magst das Kartenspiel, dann kannst du dich ja an Sisu erfreuen.
Unabhängig von den Bildern. Unabhängig von den Bildern. Mich kriegt ihr mit den Enchanted nicht rum.
Ach ja, noch. Ja, Raya. Raya ist super. Also ich hab den Film gesehen. Ist ein wirklich guter Film. Solltest du schauen. Solltet ihr alle schauen. Raya sollte man gesehen haben. Ja, des Weiteren wurden natürlich auch weitere Charaktere von Mulan noch geteasert, ne? Also alle weiteren neben Mulan. Mushu, ich glaube Mushu heißt der Drache, richtig? Ich bin nicht
100. Von Mulan?
Ja.
Also,
Google schnell?
Ja, Google sagt ja, ich habe sogar richtig geschrieben.
Ja. Also da kommen noch mehrere Charaktere und das Letzte, was noch dazu kam, was ich ein bisschen nicht so verstanden habe, um ehrlich zu sein, Mulan-Charaktere verstehe ich. Da gibt es aktuell nur Mulan und noch, ich weiß es gar nicht, was noch dazu kam, aber da gibt es ja noch, nein, das war Pocahontas, ja, Mushu, der Drache, ihr Vater. Aber das Zweite, was ich nicht so ganz verstehe, ist, es wurde auch von Beauty and the Beast, also Schöne und das Biest, gesprochen, aber da haben wir wirklich schon viele Charaktere gesehen. Da bin ich eigentlich der Meinung gewesen, okay, damit hätten wir abschließen können.
Ja, aber was jetzt abschließen? Die werden doch alle immer wieder kommen.
Ja, irgendwann kommen sie alle wieder, aber jetzt sind es ja zwei direkt noch mehr Beauty and the Beast Charaktere. Was kommt da denn noch?
Die also ich glaube, wir werden auch viele Charaktere, die jetzt schon in Chapter 1 waren, nochmal sehen, aber in unterschiedlichen Szenen.
Ja, das natürlich, selbstverständlich, klar. Aber ich hätte mich also eher gefreut.
Wir könnten den Podcast ja nicht von Mäusen und Bären nennen, wenn jetzt keine Mickey-Mäuse mehr kommen würden.
Ja, natürlich nicht. Aber es kommen ja Bären, verstehst du?
Ja, ja.
Wir haben Winnie Pooh. Hey, das ist ein Bär.
Ja, aber hier, wenn wir jetzt von den ganzen Drachen sprechen, also hier so Dance of the Dragons, dass hier die Drachen gegeneinander kämpfen, das wird schon cool. Also wenn die Malefist nicht mehr alleine das Endgame dominiert.
Das hast du schön gesagt, ja, das habe ich so gar nicht berücksichtigt. Aber ja, die Malefist tut im Endgame aktuell und neuere Drachen dazu macht vielleicht nochmal frischer und neuer Winter in das Ganze rein. Ja, aber ich hätte mich sehr gefreut, wenn es andere quasi Filme gewesen wären, wie jetzt beispielsweise Beauty and the Beast. Weil ich hätte mich mega gefreut, wenn es zum Beispiel das Dschungelbuch gewesen wäre. Ja, also ein King Louis, ein Baloo, ein Mowgli. Shere Khan, das wäre schon cool gewesen, finde ich. Aber
weißt du, über wen ich mich freue? Über Timon und Pumba.
Ja, Timon und Pumba gibt's ja schon, nur in schwach.
Ja, der Pumba kommt aber nochmal, oder? Gibt's Pumba jetzt schon? Nein. Ja,
doch, es gibt einen Vanilla-Pumba.
Aha, das zählt nicht. Die liest sich doch keiner durch.
3,5 kann nix. Das finde ich schade. Pumba muss mehr können. Ich bin auch der Meinung, Pumba sollte mehr können. Pumba ist viel zu underrated. Ja, und übrigens die wichtigste Karte von König der Löwen gab es auch noch nicht. Das ist nämlich der Sisu.
Nein. Dieser verrückte Mensch.
Nein.
Die Rafiki gibt's doch schon.
Nein, wie heißt der denn? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Moment, ich hab's gleich. Wie heißt der denn? Mir fällt es gerade voll gar nicht ein. Schenk voll auf der Leitung gerade.
Beschreibe es.
Der Vogel. Der Sasu. Er heißt Sasu. Natürlich heißt er Sasu. Nicht Sisu, sondern Sasu. Ne, der die ganze Zeit. Vor allem würde der voll reinpassen, weil der singt ja voll viel in den Filmen. Der Sasu.
Ja, vielleicht kriegt er sogar sein eigenes Lied.
Ja. Also Chapter 2 steht vor der Tür. Es kommen super viele neue, interessante Charaktere dazu. Mulan, Raya. Mulan, Raya, Winnie the Pooh, ganz, ganz wichtig. Da gibt es auch noch so viel Potenzial. Und jetzt frage ich dich, wann glaubst du, werden Serien mit in Disney Lorcana integriert? Oder glaubst du, dass Serien auch eine Rolle spielen werden eines Tages?
Also ich bin mir sehr sicher, dass Serien irgendwann dazukommen, weil der aktuelle Stand ist, dass Ravensburger alle Disney-Welten einbeziehen darf und da auch Sachen, also Lilo und Stitch war doch hauptsächlich eine Serie, oder?
Nee, gibt's auch einen Film.
Gibt's auch einen Film, aber ich glaube, die Serie ist das, was da schon bekannter ist. Also ich bin mir sehr sicher, dass Serien bald dazu kommen. Ob es dann Serien sind, die wirklich nur Serien sind und gar keinen Film haben, weiß ich nicht, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir diese klassischen Disney-Welten in Zukunft nicht mehr so häufig sehen oder so dicht sehen werden wie jetzt in Chapter 1, sondern dass auch, dass sie sich einfach, was die Disney-Franchise angeht, ein bisschen diversifizieren und auch mal Sachen nehmen, die nicht jeder kennt.
Würde mich sehr freuen tatsächlich, wenn es so weit geht, dass auch die Serien eine Rolle spielen werden, weil ich bin schon seit Stunde 1 durch meinen Sohn sehr, 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 sehr großer Fan von Phineas und Ferb zum Beispiel. Da, allerdings ja. Finde ich es ein bisschen schwierig, wie das umgesetzt werden soll, was Phineas und Ferb machen sollen. Ne? Natürlich so ähnlich wie mit Items vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Oder der Agent P, auch Evasive. Ja, ich mag Phineas und Ferb. Also es ist so die Serie. Goofy und Max wäre auch super. Was mich wundert, dass auch jetzt, wo ich Goofy und Max erwähnt habe, denke ich direkt an Kater Carlo. Den gibt's auch noch nicht. Und ich denke und glaube, Chapter 2 sollte mindestens einen Kater Carlo haben. Glaube ich.
Ja, also wenn man sich die Reihenserien anguckt, fände ich sowas wie Kim Possible auch richtig cool.
Oh, stimmt. Kim Possible gibt es ja auch noch. Ja.
Das oder wir hatten es eben über Drachen, American Dragon.
War das Disney? Ich habe das.
Ja, klar.
Es gibt so viele Disney-Sachen, die ich einfach nicht auf dem Schirm habe. Merida, kennst du Merida? Auch Potenzial, ne? Für Disney-Charaktere zu bringen. Es war jetzt ein Film, ist ein anderes Ding. Aber Merida gibt es auch noch, die Gargoyles. Ist ein bisschen älter, ist, glaube ich. Kennst du das noch? Die Gargoyles?
Gargoyles, nein.
Das, ja, die Gargoyles. Erklärt Typhoon bitte alle, was die Gargoyles
sind. Ich weiß, was ein Gargoyle ist, aber ich kenne die Serie Die Gargoyles nicht.
Ja, ich sag ja, ich glaube, du bist zu jung für das.
Danke.
Gerne. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben über Chapter 2 gesprochen, wir haben über Card Market gesprochen. Ich glaube, mehr gibt es diese Woche gar nicht zu berichten.
Ja, und wir haben unseren Namen festgelegt, oder? Der Ramon hat das ziemlich dann festgelegt. Kein Chaos mehr zwischen Bären und Mäusen, von Bären und Mäusen. Also wir heißen jetzt von Mäusen und Bären. Punkt.
Von Mäusen und Bären. Richtig. Wir erzählen von Mäusen und wir sind die Bären. Und Podcast hat einen Namen.
So ein bisschen auf das Feedback von letzter Woche einzugehen. Ihr habt das jetzt auch schon gehört, wir reden hier kreuz und quer, also hier werden Magic-Begriffe, Englisch, Deutsch, Saarländisch, alles zusammengeschmissen, ja.
Pfälzisch, ganz wichtig, Pfälzisch.
Das auch. Und wir werden einfach so reden, wie es uns in den Sinn kommt. Das ist, glaube ich, zu anstrengend, sich dann nochmal jedes Mal in den richtigen Fachbegriff zu ändern, wenn man das im Alltag nicht auch benutzen würde. Videopodcast wird kommen. Wir sind dabei, das Setup jetzt zu vervollständigen. Letzte Woche haben wir im Studio aufgenommen, aber langfristig haben wir es so vor, dass wir es wie jetzt remote aufnehmen. Das heißt, die Kamera wird ein Zoom-Call sein oder was auch immer, wo auch immer wir telefonieren. Aber das werden wir auf jeden Fall als Videopodcast darstellen. Vielleicht sogar teilweise mit Screensharing, wenn wir über Kartenpreise oder über Decklisten sprechen, damit wir die auch einblenden können. Und für alle anderen, die es nur hören wollen, versuchen wir dann auch immer, wenn wir eine Deckliste anzeigen, dann trotzdem die wichtigsten Sachen vorzulesen, damit das auf Spotify oder Apple Music oder wo auch immer auch den gleichen Wert hat wie der Videopodcast.
Ganz genau. Und wie der Typhoon jetzt gerade eben richtig erwähnt hat, wir sind auch jetzt auf Spotify und iTunes zu finden. Die anderen Podcast-Plattformen werden natürlich folgen. Wir haben uns jetzt erstmal auf Spotify und iTunes konzentriert, natürlich auch auf unseren YouTube-Kanal, unseren YouTube-Battle-Bear-Lokana-Kanal. Da dürft ihr sehr, sehr gerne ein Abo dalassen und einfach mal vorbeischauen. Für alle, die
sind. Ja, ihr haut da ja ordentlich Content raus jede Woche, also.
Ja, natürlich, ist ja auch wichtig, ne? Content ist wichtig und richtig. Und für alle, die den Podcast jetzt bei Zeiten oder zügig hören, es läuft aktuell ein Gewinnspiel. Vielleicht habt ihr da noch Lust teilzunehmen. Also schaut mal vorbei, lohnt sich auf jeden Fall. Viel Content, viel Decklisten, viel alles um das ganze TCG-Bereich. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr beim nächsten Mal auch dabei sein wird, wenn ihr den Podcast hört. Ja, vielen Dank von meiner Seite aus. Taifun, hast du noch was zu sagen?
Nee, das wär's. Bis nächsten Freitag.
Wir sehen uns, wir hören uns, wir sehen uns vielleicht nächsten Freitag. Wir hören uns aber auf jeden Fall nächste Woche und wir wünschen euch einen schönen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt von Mäusen und Bären, der Spiele-Podcast über Disney Lorcaner.